Tag, liebe VfL-Fans. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur Premierenfolge Mein VfL-Podcast, der offizielle Podcast des VfL Bochum 1848. Ihr habt richtig gehört, wir machen jetzt auch Podcast. Und warum machen wir das? Weil wir Bock drauf haben. Und natürlich aus dem Grund, weil wir hier ganz viele Personen beim VfL haben, die es einfach unserer Meinung nach wert sind, dass wir sie mal ein bisschen intensiver vorstellen. Das kann natürlich ein Spieler sein, das kann auch mal ein Trainer sein, das kann auch mal ein ehemaliger von uns sein oder auch mal ein Mitarbeiter oder aber auch einer von euch da draußen, ein VfL-Fan. Das Ganze soll immer so ungefähr 45 Minuten dauern, eine Halbzeit lang, also sodass wir ganz gut hinkommen und die Person hier mal ein bisschen vorstellen. Wen wir noch vorstellen müssen, sind natürlich die beiden Kollegen, die hier euch einen erzählen werden. Und da sitzt mir der Kollege Jan Aben gegenüber, der größte der VfL-Content- bzw. Social-Media-Abteilung und das nicht nur wegen seiner Körperlänge.
Hallo. Hallo. Hallo auch von mir. Mir gegenüber sitzt Daniel Zendrowski, seines Zeichens Leiter der Content-Abteilung. Hallo Daniel. Der Mann mit dem schönsten Bart Bochums und der wahrscheinlich auch Sturmpartner gewesen wäre unseres heutigen Gastes, wenn er in seiner früheren Karriere mal einen Fiege weniger, dafür einmal mehr Training gemacht hätte. Aber hätte, wenn und aber. Jetzt sitzt er hier. Hallo Daniel.
Dankeschön, hat leider nicht geklappt. Naja, deshalb wollen wir zu unserem Gast kommen und das ist Simon Zoller. Hi Simon,
grüß dich. Moin Leute, moin.
Hi Simon. Schön, dass du da bist. Es ist uns ja eine Ehre, dass du der Premierengast sein wirst. Du hast das ja in der Vergangenheit schon öfter mal mitbekommen, dass wir dich ganz gerne mal so für neue Formate hinzugezogen haben, die VfL-Spieltagsanalyse und so weiter, weil es klappt zwischen uns auch einfach richtig gut.
Ja, ich freue mich. Kleine Ehre auch, als Erster mitzumachen. Ist cool. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt.
Ja, dann wollen wir mal starten, ne?
Sehr gut. Wir haben auch direkt eine erste Kategorie und da gibt es eine altbekannte Stimme für alle Bochumer Fans.
Ja, sag mal schnell.
Atta sagt's, sag mal schnell, ist unsere erste Kategorie. Ich glaube, die ist dir bekannt, oder? Wir haben ein paar schnelle Fragen an dich, entweder oder. Und du kannst kurz und knapp einfach antworten. Und ich fange mal an. Tofu oder Sojaschnitzel?
Sojaschnitzel.
Pilz oder Kölsch?
Zum Warmwerden Kölsch und am Ende ein schönes Bild.
Fasching oder Karneval?
Karneval.
Strandurlaub oder Städtetrip?
Städtetrip.
Was wäre dir lieber, eine Teilnahme bei Ninja Warrior oder bei Grill den Hensler?
Ninja Warrior.
Cabrio-Tour oder Fahrradtour?
Cabrio.
Anlaufen oder Auslaufen?
Anlaufen, ganz klar.
Jetzt wird's interessant. Lieber Anschiss vom Trainer oder von Manuel Riemann?
Boah, muss ich ein bisschen ausholen. Manu hat mich schon mal vor 11 Jahren gut angeschrien. Oder vor 10 Jahren beim VfL Osnabrück. Deswegen komme ich da mal ganz gut klar. Trainer sollte nicht so oft einen anscheißen, sonst hast du einiges falsch gemacht. Deswegen ist mir Manu schon lieber.
Ja, können wir uns. ich weiß gar nicht, was ich sagen würde. Nächste Frage ist: vorne drin oder über die Außenbahn?
Vorne drin.
Tor oder Vorlage?
Tor.
Tor. Antwort wäre ganz egal gewesen, denn die Überleitung, die ist sowieso da. Ja, clever gemacht hier. Wir wollen mal ein bisschen auf die sportliche Situation schauen. Wir haben ja gerade gesagt, wir wollen natürlich auch so ein bisschen die Leute vorstellen, privat und so weiter. Jetzt müssen wir aber natürlich gerade auch ein bisschen auf die sportliche Sache hier in der Kastruppe eingehen. Wir haben da vorne ein Traumduo mit Zoller und Juul. Was macht das Zusammenspiel mit Robert und dir? Was macht das so besonders? Warum klappt das so gut?
Oh. Also erstmal glaube ich, haben wir das Hinspiel gegen Kräuter Fürth damals zu Hause war so ein kleiner Wachmacher, was so unsere Ausrichtung vom Spiel angeht. Dann das HSV-Spiel, was dann kam mit den taktischen Umstellungen, hat in dem Moment dann gut funktioniert und ist jetzt nicht so, dass Robby und ich da jetzt tagtäglich uns hier freudestrahlend hier auf die Schulter klopfen, sondern wir fordern uns schon gegenseitig und wir sind nicht satt. Wir haben ja uns Ziele gesteckt, die wir erreichen wollen, persönlich, aber auch als Team. Und wir stacheln uns da gegenseitig an. Ich freue mich sehr, dass ich einen hinter mir habe, der mich einsetzen kann. Und es macht großen Spaß mit ihm.
Anstacheln ist ein ganz gutes Stichwort. Gibt es da eigentlich so einen internen Wettstreit, wer sich am Ende die VfL-Torjägerkrone holt?
Nö, aber in den letzten Wochen hat sich das schon so ein bisschen abgezeichnet, dass wir beide in Abschlusspositionen kommen und wenn ich mal vorne liege, wie nach dem Pauli-Spiel und er danach zieht, dann gibt es auf dem Platz schon mal einen Spruch, willkommen bei 11 oder so in die Richtung. Aber wie gesagt, ich freue mich, dass Robby auch Tore schießen kann. Und ist ungemein wichtig für die Mannschaft.
Genau, Robert hat auch zuletzt in Fürth beim 2:1 Auswärtssieg getroffen. Da konntest du ja leider nicht mitmachen. Für dich dann ja doppelt bitter, ne? Du bist nicht dabei und musst jetzt auch noch federn lassen da im internen Kampf mit Robby.
Solange er oder die Mannschaft da punktet und Tore schießt, ist das gut. Ich bin bisher eigentlich ganz gut durchgekommen durch die Saison, verletzungsfrei geblieben. Ich habe jetzt eine kleinere muskuläre Sache, die ich schon ein bisschen mitschleppe. Deswegen ist ärgerlich, aber wird hoffentlich nicht so lange dauern, dass ich baldmöglich wieder eingreifen kann.
Genau, und es hat ja zum Glück auch ohne dich geklappt.
Ja, absolut.
Wie hast du denn das Spiel am Samstag verfolgt?
Ja, wie gesagt, da wir diese Saison wirklich gut dabei sind und viele geile Momente schon hatten, schmerzt natürlich, wenn du vielleicht ein oder zwei Spiele verpasst. Deswegen zu Hause ist unterirdisch, wenn du auf der Couch sitzt, nicht eingreifen kannst. Ist nochmal ganz anders, wie wenn du auf dem Platz stehst. Laura hat da ein paar Sprüche abbekommen über die 90 Minuten. Aber klar, wenn du am Ende gewinnst, wie auch immer, dann freust du dich natürlich und dann gehen ein paar WhatsApp-Nachrichten raus Richtung Kollegen.
Sehr gut. Wie ist das, wenn du Privatfußball schaust? Jetzt muss nicht unbedingt der VfL selbst angreifen, da bin ich natürlich am liebsten auf dem Platz. Ja. Wenn du dir andere Spiele anschaust, weiß nicht, Champions League, Bundesliga, Konkurrenten aus der zweiten Liga, wie guckst du da Fußball? Ganz entspannt oder
doch
ein bisschen intensiver?
Nee, durch das, dass Laura ja auch den Job lang ausübt, läuft schon weitestgehend Fußball zu Hause. Gerade Champions League oder jetzt auch diese Saison in der zweiten Liga viele Spiele, weil es einfach auch wichtig ist für uns. Und dann schauen wir schon als interessiertes Fußballpaar, sag ich mal. Laura stellt mir ab und zu ein paar Fragen, was, wo, wie passiert und macht schon Spaß. Ja. Aber entspannt, also nix. Kein Bierchen oder so, aber nebenher ganz locker weg.
Okay, super. Jetzt sind wir nicht erst nach diesem Erfolg in Fürth Tabellenführer. Das ist ja eine schöne Momentaufnahme.
Schmeckt,
oder? Ja. Schmeckt, ja. Das ist gut. Ist das großes Thema bei euch in der Kabine, unter euch, wenn ihr auf dem Trainingsplatz steht, oder kann man das noch zur Seite schieben?
Also erstmal ist es, hab das schon ein paar Mal gesagt, echt extrem harte Arbeit, die wir reinstecken jede Woche. Es ist auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen bei uns, sondern es gibt auch Reibungspunkte, es gibt Analysen, es läuft nicht alles perfekt. So, wir haben auch Spiele schon verloren diese Saison. Und es läuft hier keiner durch den Flur und hüpft und schreit Tabellenführer. Ist vielleicht tief stapeln, aber es ist einfach so, dass es eine Momentaufnahme ist, weil einfach vier Teams dieses Jahr so oben mit dabei sind. Es ist schwierig abzusehen, wo das hingeht. Aber klar ist, dass du, wenn du Erster bist, dass du befreiter vielleicht bist, selbstbewusster. Und klar, dass wenn du 10 Spieltage vor Schluss oben stehst und Erster bist mit ein bisschen Punkten voraus, so dann ist klar, dass du dich über den Moment freust und das auch genießt. Aber wie gesagt, es ist jede Woche harte Arbeit. So wie wir spielen mittlerweile, ist es auch für vorne extrem viel Laufarbeit, extrem intensives Spiel. Aber es macht Spaß, wenn du Punkte holst. Und klar, wenn du Erster bist, dann fällt es auch einfacher.
Jetzt haben wir schon eine kuriose Situation, dass wir bis zum vorletzten Spieltag eigentlich vier Mannschaften mit 42 Zählern hatten. So wahrscheinlich auch noch nicht erlebt, oder? Dass das so eng beisammen ist, zu so einem Zeitpunkt schon?
Ja, absolut. Ich denke, dass alle Mannschaften mit einer Berechtigung da oben stehen. Alle haben ihr gewisses Etwas. Ich bin auch der Meinung, dass wir zu Recht im Moment Tabellenführer sind, weil wir einfach über die Strecke hin gesehen keine größeren Schwächephasen hatten, sondern eigentlich relativ konstant durch die Saison gehen. Aber ja, wie wir alle schon öfters gesagt haben, sind es noch 10 Spiele und es sind auch extrem schwierige Spiele dabei, auswärts. Wir tun wirklich gut daran, dass wir uns da konzentrieren auf Spiel für Spiel. Und wie gesagt, am Freitag gegen Hamburg wird schon das nächste Topspiel, so dann geht Düsseldorf, Kiel, das ist Schlag auf Schlag. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass jetzt wir hier durch die Kabine springen und uns da gegenseitig auf die Schulter klopfen, sondern schon Ernsthaftigkeit dabei. So, ich habe jetzt gehört, in der Busfahrt zurück war schon eher schon wieder fokussiert auf die nächste Aufgabe und gar nicht so losgelöst. Aber wie gesagt, wenn du Woche für Woche deine Punkte holst, dann kannst du dich auch Woche für Woche drüber freuen.
Hast du gestern noch das Spiel HSV gegen Kiel geguckt?
Ja, klar. Jetzt auch ein bisschen so nebenbei, aber
Aber ich kann mir vorstellen, wenn man oben so dabei ist und dann gerade so eine Viererkonstellation hat, dann schaut man wahrscheinlich nochmal anders auf die Spieler auch, als wenn man jetzt irgendwie im Mittelfeld steht oder so, ne?
Gut, durch das, dass wir jetzt noch gegen beide spielen, ist ja auch für uns gut zu sehen, wie sie spielen. Und wir wissen trotzdem, dass jede Mannschaft für sich steht. Ich finde, Kiel macht es dieses Jahr sehr gut. Hamburg hat jetzt vielleicht eine kleinere Schwächephase, aber auch die haben eine gute Mannschaft. Du guckst trotzdem drauf, klar. Rechnen sie vielleicht aus, besser unentschieden, besser die gewinnen oder die gewinnen. Ist ja klar, ist ja auch menschlich, dass du versuchst, so lange wie möglich oben zu stehen und am besten Fall natürlich auf dem ersten Platz.
Ja, unentschieden war schon okay für uns, oder?
Ja, klar. Also, hast auch gesehen, dass Hamburg eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat gegen Kiel. Kiel auch, man sieht das, wenn bei Kiel ein Spiel ausfällt, wie Mühling zum Beispiel, der sehr wichtig ist für die, tut das dem Spiel auch nicht gut. Und das sind so kleine Punkte, die einfach dann einmal auffallen und das nimmst du dann mit für dich. Aber wie gesagt, klar, an Unentschieden kannst du ganz gut mitleben.
Klar, auf jeden Fall. Stichwort HSV, da ist vorne einer drin, Simon Terodde. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore der jetzt im Moment hat.
20 müssten das 20, sein.
20, ne? Ja, genau. Du bist jetzt aktuell bei 11 Toren, 9 Vorlagen. Wir haben mal nachgeschaut, deine bisher torreichste Saison im Profifußball war 2012-13 in Osnabrück mit 15 Toren, 7 Vorlagen. Gib mal eine Prognose ab. Schaffst du das?
Wenn ich schnell wieder fit werde, dann kann funktionieren. Nehme ich mir auch vor, klar. Aber ich freue mich natürlich, dass ich dieses Jahr ja einen wesentlichen Teil dazu beitragen kann, dass wir erfolgreich sind. Und seitdem ich vorne spielen kann, kommt das meinem Spiel nochmal ein bisschen mehr entgegen. Deswegen vor der Saison hast du immer mal so im Kopf, vielleicht zweistellig zu treffen. Jetzt keine bestimmte Quote, aber ich glaube 20 Scorer-Punkte sind für den Zeitpunkt ganz in Ordnung. Und deswegen, man sollte sich immer neue Ziele stecken. Deswegen glaube ich schon, dass noch ein paar dazukommen werden.
Bisher läuft es auf jeden Fall für dich. Du hast ja vorhin im Sag mal schnell schon kurz gesagt, du spielst lieber vorne drin. Jetzt ist es ja auch oft so im Verlauf der Saison gewesen, dass du vorne angefangen hast auf der 9 und dann, wenn zum Beispiel Sylvain Gombula eingewechselt wurde, dass du dann auf nach rechts ausgewichen bist. Wie schnell geht das dann im Kopf, dass du irgendwie so switchen kannst, dich auf die neuen Aufgaben konzentrieren, weil da sind ja schon große Unterschiede, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich wurde auf der Position ausgebildet in der Jugend, habe das ja weitestgehend meine Karriere so begleitet, wurde dann in Köln ein bisschen umfunktioniert als links, rechts, außen, habe da auch schon mal in der Fünferkette links und rechts gespielt, sowas. Ich kann jede Position so weitestgehend begleiten, groß ausmachen tut mir das nichts, aber es ist schon klar, dass du dich vorne, also für ich, mich vorne freier bewegen kann. Ich orientiere mich ein bisschen an Robby, wo er sich bewegt auf dem Platz, vielleicht funktioniert das deswegen so gut. Aber durch das, dass ich dieses Jahr auch wirklich fit bin und mich auch fit fühle, habe ich auch viele Spiele auch schon weitestgehend über 90 Minuten gespielt. Und klar, wenn der Trainer eine Anweisung gibt, dass du rechts oder links spielst, dann spielst du da und tut jetzt mein Spiel jetzt keinen großen Abbruch, sondern ich weiß, wie Gambo hinter mir spielt, ich weiß, wie Dani hinter mir spielt. Habe das ja auch hier im ersten Jahr, als ich hierher gewechselt bin, größtenteils gespielt. Und deswegen ist es eine bisschen andere Position als vorne, weil du da ein bisschen freier bist von deinen Bewegungen her, ein bisschen mehr lauern kannst. Rechts und links hast du noch ein paar defensivere Aufgaben, aber ich spiele schon gerne vorne.
Das glauben wir.
Auf jeden Fall. Wir haben mal nachgeschaut und noch so einen Wert rausgezogen. Also bei dir ist ja dieses Anlaufen und die Wege, die du machst, sind ja wirklich krass zu sehen und deshalb kommst du ja bei den Fans auch mega gut an, weil du immer am Arbeiten bist. Wir haben mal nachgeschaut, 776 Sprints waren das jetzt allerdings natürlich vor dem letzten Duell. Mhm. Jetzt konntest du ja am Wochenende leider nicht eingreifen und damit sprintstärkster Spieler der ganzen Liga. Hat man das so auf dem Schirm, dass das so ist?
Ja, wir haben ja Analysen nach dem Spiel und der Reggie, der haut uns da immer die Daten hin.
Nur die guten oder alle?
Nö, alle. Gibt auch viele Werte, wo man sich noch verbessern kann. Auch ich. Aber klar, das ist mein Spiel intensiv. Ich habe über die Karriere hinweg bei anderen Stationen, muss ich das auch am Anfang erst verinnerlichen, dass das einfach auch dazugehört. Und gerade so Osnabrück, Kaiserslautern damals war da so ein Switch in meinem Spiel, was das angeht. Und es kommt mir entgegen, dass du immer im Spiel bist, dass du intensiv arbeitest für die Mannschaft. Das ist mir auch dann nicht egal, aber es ist nicht primär meine Augenmerk, dass ich Tore schieße oder vorbereite, sondern das tut der Mannschaft einfach gut. Und so wie wir momentan spielen oder wie wir jetzt über die Saison spielen, ist das für unser Spiel einfach ungemein wichtig. Und deswegen mache ich das gerne. Und es gibt auch viele Situationen, die viele nicht auf dem Schirm haben, wo du vorne ansprintest, wo vielleicht dadurch gefährliche Aktionen passieren, wo du dann gar nicht teilnimmst an der Aktion. Aber wie gesagt, das ist mein Spiel, das war es auch vorher schon. Da vorne kommt es vielleicht mal ein bisschen anders zur Geltung, weil du viele weite Wege gehst. Und es ist ein schöner Nebenaspekt, klar. Aber am Ende des Tages mache ich auch zweimal Sprints weniger, wenn wir am Ende dann, keine Ahnung, 6 Punkte mehr holen. Aber klar, es ist mein Spiel, es ist für unser Spiel wie mein Spiel super wichtig und deswegen macht es, wenn du dann nochmal Punkte holst und belohnt wirst, doppelt Spaß.
Und Sprinten ist noch ein ganz gutes Stichwort, denn Gerrit Holtmann hat jetzt den Zweitliga-Geschwindigkeitsrekord am Wochenende gebrochen mit über 36 km/h, ich weiß gar nicht mehr die ganz genaue Zahl, aber
36,43,
das ist schon heftig. Wir haben ja nicht nur ihn da mit richtig viel Tempo auf dem Platz, sondern auch dich, Danny Blum, Herbert Bockhorn, wenn er auf dem Platz steht. Das ist schon eine richtige Waffe, oder? Dieses Tempo, was wir da drin haben.
Ja, und das fordern wir auch von Gary, von Blumi. Robby fordert das immer auf seiner Position, dass er diese Bälle vorne reinspielen kann. Und gibt es auch oft genug Situationen, wo wir das noch mehr machen können. Alle, die vorne spielen, noch mehr in die Tiefe gehen. Aber 36, über 36 ist schon eine Hausnummer, ja. Das werde ich wahrscheinlich nie mehr erreichen.
Wie auf der Pressetribüne, wir denken uns immer, wenn Holtmann den Ball hat, lauf doch einfach durch. Also ich meine, gefühlt kann er an jedem Gegenspieler einfach vorbeilaufen.
Klappt ja nicht Gary immer, aber
das ist verrückt. Ne?
Gary wurde ja jetzt hier, bevor er jetzt sein erstes Tor geschossen hat, ja immer gesagt, wann trifft er. Aber es ist gut für unser Spiel, wie viele Situationen er einfach raufbespielt, wie viele Eckbälle rausholt, Einwürfe vorne, die Gegner beschäftigt, Respekt sich verarbeitet, was dann vielleicht nicht ganz auf Tore oder Vorlagen umgemünzt wird, aber auch das ist super wichtig, dass wir hinter Entlastung haben, dass wir einen haben oder auch Blumi, die vorne einfach Tempo mitbringen, die Gegner beschäftigen. Und Gary hat sich jetzt belohnt durch sein Tor und wirkt jetzt auch die letzten 2 Wochen, ist es jetzt her, glaube ich, dann auch von seiner Art ein bisschen befreiter. So, klar, wenn du jedes Mal gesagt bekommst, wann triffst du, kenne ich selber. Aber wie gesagt, Gary mit seinem Tempo, Blumi mit seinem Tempo, super wichtig.
Ja, da musst du als Gerrit auch mal einfach so einen Ball reinmogeln, ne?
Absolut.
Vollkommen egal. Aber was ich persönlich auch toll finde, dass zum Beispiel Danny Blum, den wir zuletzt in der Spieltagsanalyse hatten, dass er sich halt auch richtig für Gerrit Holtmann gefreut hat, ne? Dass er jetzt hier diese Serie durchbrochen hat, endlich das erste Ligator gemacht hat. Also das zeigt ja auch, dass es bei euch in der Mannschaft einfach richtig gut stimmt, ne?
Ja, ist auch so. Also klar, weißt du selber, wie es ist, wenn du auf dem Platz stehst als Offensivspieler und hast am Ende nach, weiß nicht, 20 Spielen 2 Scorerpunkte, ist nicht befriedigend, auch einfach an selber, egal wie wichtig du für die Mannschaft bist. Deswegen hat sich jeder für Gary, glaube ich, gefreut. Genauso als Blumi jetzt zurückkam nach der Verletzung und direkt getroffen hat. Das sind schöne Momente einfach und auch wichtige Momente, dass du direkt wieder drin bist. Und dass wir eine gute Mannschaft sind oder auch charakterlich eine gute Truppe sind, ja, hat man gemerkt über die Corona-Pause, in der wir nur trainieren konnten, hier in Gruppen trainiert haben. Und da hat sich schon so ein bisschen was entwickelt, weil wir einfach damals gesagt haben, wir alles dran setzen, dass wir nicht absteigen. Wir das dann auch wirklich souverän dann auch geschafft haben in der Corona-Phase. Und das dann einfach transportieren konnten. Klar, am Anfang jetzt in der neuen Saison hat es zwar ein bisschen schleppend bis zum Hamburg-Spiel, aber seitdem sind wir einfach extrem konstant. Und wenn wir das so weiterbehalten, dann werden wir noch ein paar Punkte sammeln. Ne?
Da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Jetzt ist unser Podcast knapp 18 Minuten 48 alt, noch nicht ganz. Wir müssten jetzt eigentlich noch so 10 Sekunden ungefähr Überbrückungsmusik spielen, aber da möge uns die Zuhörerin verzeihen. Wir gehen mal in die nächste Kategorie. Wen lieben wir? Wen lieben wir? Den VfL natürlich. Und da würden wir gerne spontan von dir wissen, Simon, was ist denn bisher dein größter VfL-Moment?
Oh, gab schon einige, muss ich sagen. Das Spiel auf Pauli war jetzt kurz nach der Winter oder nach dem Break, war schon cool, mal wieder einen Doppelpack zu schießen, auch in dem Spiel. Pauli hat, glaube ich, 7 Spiele außer unseres alle gewonnen, glaube ich, ne?
Ja, so, war das beste Rückrundenteam.
Beste Rückrundenteam, ne? Genau. Und es war da ein schweres Spiel und dann mit 2 Toren mit dazu beizutragen, dass du 3 Punkte dort holst, ist ein schöner Moment. Ich kann mich daran erinnern, Arminia Bielefeld, das 3:3 hier. War ein verrücktes Spiel noch mit Fans, mit hin und her und gab schon ein paar Momente, auch dann als klar war, dass wir die Klasse halten letztes Jahr, weil wir einfach echt ein schweres Jahr hatten, wo echt viel, viel zusammengekommen ist. War ein guter Moment, ein befriedigender Moment dann auch. Aber ich hatte auch negative Momente mit zweimal meiner Knieverletzung. So, das nimmst du mit. Aber das Spiel so gegen Arminia Bielefeld ist schon prägend gewesen im Kopf, einfach weil es einfach ein verrücktes Spiel war. Mit hin und her, mit 3-3, mit Eigentor, mit 3-2 geführt, mit 2-0 hinten gegen im Derby. So, das ist schon mal ein krasses Spiel gewesen, auf jeden Fall.
War dann Toto, glaube ich, mit diesem bitteren Eigentor da in der Nachspielzeit.
Ja.
Stimmt. Zolli, lass uns ein bisschen auf dich persönlich schauen auch. Du bist geboren in Friedrichshafen. Ich finde, das vergisst man immer so, dass du eigentlich vom Bodensee kommst.
Ja,
Schwabe. Wie viel Heimat ist denn noch in dir drin?
Ja, wenn ich 2 Wochen da bin, dann kommt der Dialekt schon durch. Aber klar, meine ganze Familie lebt noch da. Ich bin gerne auch da. Jetzt durch Corona natürlich weniger oder beziehungsweise fast gar nicht mehr. Aber wie gesagt, meine ganze Familie lebt noch dort. Großeltern, Bruder, meine Eltern und es ist eine schöne Gegend dort. Mir als Fußballer damals schwierig, weil eben keine großen Vereine, sag ich mal, dort sind. Deswegen musste ich relativ früh weggehen, um eben diesen Traum irgendwie zu verwirklichen. Aber wie gesagt, Kontakt immer noch, regelmäßig, täglich und bin sehr, sehr gerne zu Hause.
Das mit dem nächsten Profiverein in der Nähe wäre auch eine Frage gewesen von uns. Du hast beim VfB Friedrichshafen angefangen, ist jetzt kein größerer Verein natürlich.
Dort der größte Verein auf jeden Fall.
Ja, gut, ja. Aber hier eher unbekannt.
Ja, ist ja richtig.
Und dann ging es aber 2005, glaube ich, zum VfB Stuttgart in die Jugend. Mhm. Das waren dann 200 Kilometer oder so.
Ja, genau.
Wie habt ihr das gemacht?
Ich bin im ersten Jahr noch gependelt, 4-mal die Woche mit dem Zug.
Ach, krass.
Mhm. Bin immer zur Schule gegangen bis 2 Uhr. Oder 2:30 und dann in den Zug gesessen und dann mein Lernzeug dabei gehabt, dahin gefahren, abgeholt worden vom Bahnhof, trainiert und wieder zurück. Abends angekommen um 22:32 Uhr auf Gleis 1.
Okay.
Ja, das war damals im ersten Jahr, war es sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. War dann auch relativ schnell schwer verletzt. Ich hatte damals einen großen Wachstumsschub, habe dann eine schwere Verletzung gehabt am Gesäßhöcker. War so ein knöcherner Ausriss, also sehr kompliziert. Bin da auch fast 1,5 Jahre mit ausgefallen. Prägende Zeit, weil ich wenig spielen konnte, wenig trainieren konnte. Aber prägend vor allem, weil ich auch zum ersten Mal mit Verletzungen konfrontiert wurde.
Wie alt warst du da?
Müsste 15 gewesen sein. C-Jugend so. Und als junger Kerl, so gehst von zu Hause weg und nach einem halben Jahr sitze. Du läufst an Krücken und gehst, weiß ich nicht, 1,5 Jahre in die Reha. Aber ist gut ausgegangen.
Aber da sieht man dann schon so die Karriere, die ja schon wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ein Traum für dich war, am seidenen Faden.
Ich wollte auch dann nach einem Dreivierteljahr oder so, wollte ich auch abbrechen. Also war für den Kopf einfach auch schwer. So, gehst zur Schule und gehst an die Reha, die Jungs gehen auf den Platz zum Trainieren. Und dann stehst du da und guckst dich an, denkst du, was machst du hier mit 15 so? Mhm. Ganze Freunde waren zu Hause, Familie war nicht da. War schon schwierig so damals. Hab das dann durchgezogen, weil ich auch wieder fit werden wollte einfach, weil ich erstmal keine bleibenden Schäden davon mitnehmen wollte. Hab das dann ganz gut da hinbekommen und bin dann von da aus nach 2 Jahren nach Ulm gewechselt. Und dann auch wieder zurück zu meiner Familie. 1 Jahr gezogen. Mhm. Was mir in dem Moment dann auch gut tat, nochmal ein bisschen nach Hause zu kommen und nochmal ein bisschen runterzukommen von den ganzen 2 Jahren. Und dann in Ulm lief es dann relativ gut, ja.
Also nochmal zu der Station vorher. Ich meine, da muss man mental ja auch richtig was drauf haben, wenn man gerade eigentlich so zu dem ersten großen Verein wechselt und vielleicht die Profikarriere im Hinterkopf hat oder dass da halt was kommen könnte und dann so eine Verletzung. Hatte ich das mental schon auch reifen lassen dann in dem Alter, dass du so viel da auf einmal erlebt hast?
Weiß nicht, als junger Kerl so machst du jetzt darüber, glaube ich, gar nicht so große Gedanken, weil du ja an sich noch nichts Großes erreicht hast oder du noch echt noch weit weg bist davon. Ich konnte damals viele Profieinheiten vom VfB damals beobachten oder zuschauen, weil ich einfach auch viel Zeit hatte neben meiner Reha. Aber klar, es ist viele Telefonate gewesen, Familie auch. Ich habe damals dann im 2. Jahr nicht im Internat auch gewohnt, weil ich dann damals im 2. Jahr fest hingezogen bin, sondern beim Betreuer von mir, mit dem ich immer noch Kontakt habe, der mittlerweile Zeugwart beim VfB auch ist. Der tat mir damals sehr gut, weil er mich abgelenkt hat und viel begleitet hat, auch zur Reha und immer unterwegs gewesen bin mit ihm. Und das tat mir dann schon gut. Aber klar, es ist das, als junger Kerl macht das was mit dir so, weil du einfach mit negativen Sachen behaftet bist, wo du eigentlich keine negativen Sachen erleben solltest, auch wenn es nur Verletzungen sind. Aber klar, die Reha damals war super wichtig für mich. Ich habe damals super Therapeuten gehabt, die mich da super unterstützt haben. Und ich bin damals wieder voll genesen eben zurückgekommen. Und deswegen ist im Nachhinein war es eine schwierige Zeit, aber war eine lehrreiche Zeit auch. Und deswegen gehe ich mittlerweile auch mit Verletzungen ein bisschen anders um und bin ein bisschen entspannter, wenn es mal muskuläre Probleme sind. Dann ist es so. Aber klar, war lehrreich, aber möchte ich so nicht mehr in der Art erleben auf jeden Fall.
Und es hat ja dann auch zum Glück geklappt. Du hast es angesprochen, SSV Ulm war dann die nächste Station. Es ging dann weiter zum Karlsruher SC, da hast du auch den Sprung dann in den Profibereich gepackt. Ne? Wie war das so, wenn man in den U19 da war und wusste, okay, jetzt nächster Schritt?
Ich bin damals nach Ulm gewechselt, weil ich einfach nochmal sagen wollte, ich wollte mal schauen, ob es einfach vom Körper geht, weil ich dann auch lange nicht trainiert hatte oder auch gespielt hatte. Und das lief einfach dann echt top. Und damals dann Markus Kolczynski, der A-Jugendtrainer gewesen von Karlsruhe, der mich dann nochmal eben nicht überredet hat, aber dann eben dazu bewogen hat, dann nochmal diesen Schritt zu gehen, auch fest ins Internat zu ziehen und dann einfach einen geregelten Ablauf zu haben, zur Schule zu gehen und dann eben zu trainieren. Und das erste halbe Jahr vor allem lief dann in der A-Jugend beim KSC echt super und habe dann relativ schnell den Sprung geschafft zu Amateuren und dann auch wirklich eigentlich nahtlos dann direkt zum Profis mit 17, 18. Und das war damals schon früh, weil damals das noch nicht so war, dass 17, 18-Jährige beim Profiteam mit dabei sind. War damals eine besondere Zeit für mich, weil es echt gut lief und verletzungsfrei geblieben, in der A-Jugend regelmäßig gespielt, Amateure mittrainiert, Profis mittrainiert. Und als 17, 18-Jähriger damals echt beeindruckende Zeit, weil damals noch Spieler beim KSC gespielt haben, wie zum Beispiel Alexander Jaschwili, der auch hier gespielt hat, der mich da damals unter die Hand genommen hat, so ein bisschen, was mir gut tat damals. Aber auch Typen wie Mike Franz, Markus Miller. Das war sehr prägend für mich, weil das noch ein bisschen alte Schule war und kommt mir jetzt vielleicht auch ein bisschen zugute. Aber damals als 17, 18-Jähriger, ja, verrückte Zeit, aufregend, Führerschein gemacht, in Karlsruhe allein gelebt. Und sportlich auch relativ erfolgreich gewesen. Deswegen war eine gute Zeit damals. Ja.
Zolli, wenn wir jetzt mal deine gesamte Karriere betrachten, also wir können jetzt leider nicht über jeden Verein so lange sprechen, weil sonst müssten wir, glaube ich, bis in die dritte Halbzeit gehen. Da kennen wir uns zwar auch gut aus, aber ist heute vielleicht nicht drin. KSC hast du angesprochen, dann Osnabrück, Lautern, Köln, jetzt natürlich Bochum. Mhm. Man sieht, und ich glaube, das hast du auch schon in mehreren Interviews mal angesprochen, nur Traditionsvereine. Mhm. Ist schon eine bewusste Entscheidung dann, oder?
Ja, ich hatte immer damals oder immer noch oder die Chance einfach solche Angebote auch zu bekommen. Ne? Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass Vereine dann, die große Tradition pflegen, dann sich auch für einen interessieren. Aber klar, es ist schön und ist dieses gewisse Etwas, weil Traditionsvereine nochmal vielleicht einen anderen Flair haben, gerade speziell jetzt auch hier oder auch damals noch in Kaiserslautern. Das sind einfach ja alteingesessene, traditionsreiche, von Fans geprägten Vereine und da macht es einfach Spaß. Klar, im Moment mit der Phase mit Corona ist es traurig, aber egal ob das hier war oder in Köln, in Kaiserslautern, auch in Karlsruhe damals, wo ich meine ersten Spiele im Profibereich gemacht habe, ist einfach dieses gewisse Etwas. Die Mitarbeiter kennen sich untereinander sehr gut, viele alteingesessene Leute, die im Verein sind. Und deswegen macht es auch jeden Tag Spaß, dann zu dem Verein zu fahren. Und klar, wenn du dann auch verrückte Fans hast, die das gewisse Etwas mitbringen, dann kann man schon sagen, es ist eine bewusste Entscheidung. Auf
jeden Fall. Also bei mir ist damals bei deiner Vorstellung dieses Zitat hängen geblieben. Das muss ich einmal hier erwähnen. Ja. Simon Zoller, ich habe in meiner Karriere immer am liebsten für Traditionsvereine gespielt, daher bin ich froh, dass ich das nun beim VfL fortsetzen kann. Ich glaube, da ist hier jedem das Herz
runter wie Öl, auf jeden Fall.
War nicht so bewusst, aber so denke ich einfach. Das ist schön, das ist, war damals auch, muss man auch ehrlich sagen, keine einfache Entscheidung, damals aus Köln wegzugehen. Ich habe damals oder vor ein paar Jahren in Köln auch ein Haus gekauft, mich da ja schon drin vernarrt, sag ich mal, aber dann auch dann im Winter damals den Schritt auch einfach bewusst gewählt und ich war super happy, dass ich im VfL Bochum einen Verein hatte, der genau diese Tugenden eben verkörpert für mich oder auch darstellt und ich bereue das keine Sekunde und auch wenn das letztes Jahr schwierig war, sportlich, mit einer Verletzung auch zwischendrin, bereue ich keine Sekunde und ich fahre jeden Morgen gerne hierher und das ist auch nicht einfach nur gesagt, sondern die 2 Jahre haben mir bisher einfach echt viel gegeben und jetzt diese Phase im Moment, dass es so gut läuft, auch bei mir persönlich, ist einfach auch die Bestätigung dafür, dass ich mich hier wohlfühle und dass es, ja, wie gesagt, jeden Tag Spaß macht, hierher zu fahren. Ja.
Und jetzt hast du uns schon die Brücke gebaut.
Genau. Da nämlich hin,
dein Start.
Ich kenne eure Fragen nicht, deswegen, sorry.
Ja, ich würde aber
perfekt. Perfekt, also.
Ich würde da reingrätschen kurz. Ich habe mir das Datum aufgeschrieben, 21.12.2018. Ja. Das ist jetzt noch keine zweieinhalb Jahre her.
Jetzt saß ich im Stadion.
Genau.
In Köln gegen VfL Bochum.
Für wen hast du dich denn, also hast du dich gefreut über das Ergebnis?
Ja, klar.
Wir können es ja hier nochmal sagen, für die, die es nicht direkt auf dem Schirm haben, Ende Dezember, kurz vor Weihnachten, haben wir in Köln 3-2 gewonnen. Und ich glaube, genau einen Tag später haben wir dann deinen Wechsel verkündet.
Ja.
Ich weiß noch, wie ich unten in der Mixzone stand, vorm Spiel. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie auf die Aufstellung gewartet. Und hab dich da gesehen und ich wusste natürlich ja auch schon, okay, morgen soll der Wechsel verkündet werden. Hab dich dann auch schon mit Leuten von uns sprechen sehen und dachte so, hoffentlich sieht das irgendwie kein Fotograf oder so, dann kommt der Wechsel schon früher raus. Aber wie war es für dich, dieses Spiel? Ist ja schon besonders, ne? Irgendwie einen Tag später spielt man dann oder ist man dann beim Verein, gegen den man gerade noch gespielt hat, auch wenn du nicht auf dem Platz standest.
Ja, wie war es für dich? War verrückt, weil ich davor ein halbes Jahr einfach auch eine schwierige Zeit hatte in Köln. Hab da ja weitestgehend auf Tribüne gesessen, durfte noch mittrainieren, aber es war schon klar, dass ich was anderes machen muss. Und ich hatte dann Kontakt eben über das ganze halbe Jahr schon, weil es eigentlich im Sommer schon so weit war, dass ich einen Schritt gehen wollte. Deswegen war ich umso glücklicher, dass es dann im Winter eben war. Ich war mit Pali, mit unserem Zeugwart in Kontakt, habe dem die Schuhe schon mitgegeben. Habe ich so auch noch nicht bisher gehabt, deswegen war es schon ein besonderer Moment. Ich habe damals auch mit Patti damals guten Kontakt gehabt.
Aber du bist noch nicht im Mannschaftsbus mitgefahren.
Nee, das noch nicht. Bin dann morgens selber hierher gefahren. Habe mich auch wirklich mega gefreut, dass ich dann auch hierher kommen konnte und dass es dann auch dann so weit war, weil es dann schon ein langwieriges Thema war, das halbe Jahr und auch nicht einfach. Hab Patti dann damals Kontakt gehabt über Simon Terolle damals. Patti damals auch ein Weltspiel gemacht gegen Stimmt. Köln.
Gegen Cordoba.
Gegen Cordoba, ja. Genau.
Ja, das hat Spaß gemacht zuzuschauen.
Genau, und dann am nächsten Tag einfach ja super happy hierher gefahren und glücklich gewesen einfach, dass dann soweit war auch, dass ich einfach den nächsten Schritt gehen kann. Ja.
Um da jetzt nochmal eine persönliche Note reinzubringen. Dein Vorstellungsvideo war nämlich damals das erste Video, was wir mit der neuen Content-Abteilung machen durften.
Wurde kurz
vorher gegründet. Das heißt, wir sind quasi zusammen aufgewachsen.
Stark. Shoutout an Max Jäger. Geiles Ding.
Stark, ja.
Ich würde sagen, wir schlagen nochmal eine Brücke. Und zwar haben wir da nochmal von Atta einen Einspieler.
Trikottausch.
Der Atta sagt Trikottausch. Wir wollen ein kleines bisschen weg vom Sportlichen hin zum Privaten, auch wenn wir da natürlich schon die ganze Zeit dran touchiert haben. Wir wollen ein bisschen über dein Privatleben sprechen. Du hast schon angesprochen, du wohnst in Köln, hast da dein Haus zusammen mit Laura. Wie können wir uns euren Alltag so vorstellen?
Gibt's den überhaupt? Oh, sorry. Ja, den gibt's. Aber vielleicht ein bisschen anders als bei anderen, weil Laura einfach auch viel unterwegs ist. Klar, durch Corona jetzt weniger, viel aus Köln auch, aber ja, ist so unsere Ruhebase, wo wir einfach ja abschalten können. Manchmal auch mal vielleicht ganz gut, wenn man vom Trainingsgelände mal wegfährt und dann einfach mal eine Stunde Zeit hat oder eine Dreiviertelstunde Zeit hat, einfach mal den Kopf abzuschalten und dann auch weiß, dass man mal wegkommt. Ja, haben uns das da gemütlich eingerichtet und sind super happy, haben eine tolle Nachbarschaft, sind wie gesagt gerne da. Ist so, ja, unsere Base einfach. Ist, hat auch nichts mit Köln oder so zu tun, wenn das Zwickau wäre, doof gesagt.
Wäre aber weit von hier.
Ja, wäre weit von hier, das stimmt, aber dann wird das Zwickau heißen. Aber wie gesagt, wir sind da seit knapp 8 Jahren und das ist dann schon eigentlich die größte Zeit in meiner Karriere, wo ich wohne, nicht spiele, sondern wohne. Und das ist okay so. Und es fällt mir auch nicht schwer, mich dann hierher zu bewegen, sage ich mal doof. Aber weil ich ja gesagt habe, ich fahre hier super gerne her und bin super, super glücklich, dass ich hier bin. Aber ja, wie gesagt, es ist unsere Ruhepol, unser Ruhehaus. Und da können wir abschalten, wenn wir uns mal sehen. aber ja, da ist einfach... Base.
Sehr schön. Ich habe mir hier eine Frage aufgeschrieben zum Thema Medien. Ihr seid ja beide medienaffin, also Laura arbeitet im Medienbereich. Du bist sehr aktiv auf den sozialen Medien, Instagram, Twitter. Jetzt gab es vor ein, zwei Wochen diese Kampagne Unite Against Hate, Hashtag. Mhm. Wie hast du das verfolgt? Hast du da das mitbekommen?
Ja, ich hatte einmal in meiner Karriere hatte ich eine schwierige Phase, was das angeht, als ich damals von Lautern nach Köln gewechselt bin und das erste Halbjahr einfach ja, beschissen lief in jeglicher Hinsicht. Ich war damals noch in jedem Medium vertreten. Ich habe da alles hoch und runter gepostet und weiß Gott was. War damals eine sehr lehrreiche Zeit, aber klar wirst du damit konfrontiert. Habe das damals auch echt ja, ein halbes Jahr echt zu knappern gehabt, bin ja dann zurück nach Lautern gewechselt, ein halbes Jahr als Laie und habe dann einfach, als ich zurückkam nach Köln, einfach auch viele Sachen anders gemacht, gerade was Social Media angeht. Ich poste nicht mehr so viel private Sachen, eigentlich privat fast gar nichts mehr, sondern eher so auf Sport fokussiert. Aber ist klar, dass das nimmt überhand, ist mittlerweile echt in Sphären abgedriftet, wo es echt brutal wird auch. Ich habe Gott sei Dank sowas noch nicht erleben müssen, aber es gibt sicherlich viele Kollegen, die solchen Hasskommentaren einfach ausgesetzt sind. Und ich glaube, dass viele dann auch zu knabbern haben, bewusst oder unbewusst. Aber ich fand es gut. Aber wie gesagt, ich habe damit jetzt noch nicht so diese Berührungspunkte gehabt. Ich hoffe das auch nicht. Weil wenn das so weit kommen würde, dann ja, könnte ich mir auch vorstellen, das nicht mehr zu tun einfach. Also nicht mehr dieses Medium zu nutzen. Aber klar, es ist gut, dass man sich dagegen wehrt oder dagegen was unternimmt. Ob das am Ende hilft, wird man dann sehen.
Du postest nicht so viele private Sachen, hast du gerade gesagt, aber du nutzt natürlich schon deine Reichweite, um auf soziale Dinge aufmerksam zu machen. Mhm. Wir haben da zum Beispiel das Kinderschutzkonzept hier beim VfL, ja, wo du als Pate bereitstehst. Wir hatten da eine tolle Aktion, jetzt in Corona-Zeiten, spende deine Trikotnummer, Viva Con Aqua. Dieses soziale Engagement, hat sich das so mit der Zeit entwickelt? War das bei dir immer schon so gegeben?
Ja, durch das, du über die Karriere einfach auch die verschiedensten Personen kennenlernst oder auch in verschiedenen, sagen wir mal, Sparten, ob das Journalismus ist oder gemeinnützige Sachen, andere Vereine, ja, nimmst du einfach viel wahr und findest dann für dich einfach irgendwann einen Weg, wo du vielleicht mitwirken willst, wo du vielleicht auch was zurückgeben willst oder einfach da mit dabei sein möchtest und mit allen, mit denen ich bisher was gemacht habe, sind einfach auch gute Menschen, gute Leute, eine gute Sache, die dahinter steht und was auch für mich Sinn ergibt. Ich würde nie Sachen machen, die für mich keinen Sinn ergeben oder wo ich nicht hinterstehen würde. Und deswegen finde ich auch super, auch wenn es vielleicht eine kleine Aktion ist, aber auch Thorsten Matuschka jetzt eine Aktion gehabt mit seinem 0-Euro-Schein, was einfach Sinn ergibt für mich und dann unterstütze ich das auch gerne. Egal, ob das meine Aktion damals war mit Sportbuzzer, das sind Vereine, die einfach auch vielleicht auf der Strecke bleiben und wenn du da einen Teil, ein bisschen was zurückgeben kannst, ist das super für mich. Und irgendwann verschiebst du auch in deiner Karriere vielleicht die Prioritäten und nicht mehr so auf dich schaust, sondern ein bisschen drumherum, was passiert und deswegen ist es für mich okay so und stehe da voll dahinter, Leute zu unterstützen oder Organisationen zu unterstützen, die einfach einen guten Sinn dahinter haben.
Gerade bei Spende dein Trikotnummer hat man das gesehen. Da waren natürlich sehr viele Private dabei, aber auch ganz, ganz viele Profis. Ja. Wahrscheinlich auch viele, mit denen du gar nicht selbst irgendwie vorher zusammengespielt hast. Das war wahrscheinlich schön, das zu sehen.
Ja,
das
super, hat, ne? Super. Ich hätte das nie so für möglich gehalten, dass wir am Ende fast 25.000 Euro da einsammeln und das an Vereine weitergeben können. Und egal wer das war, es waren Leute aus der Premier League dabei, deutsche Spieler, die da spielen. Nur, weiß ich, wenige zu nennen. Simon war sofort dabei, Terodde. Obwohl ich mit dem jetzt keinen großen Kontakt habe. Es sind einfach sehr viele auf den Zug aufgesprungen, kleine Beträge gespendet, große Beträge gespendet. Und was das dann da in den 2, 3, 4 Wochen danach angenommen hat, war schon sehr cool zu sehen. Ne?
Auf jeden Fall. Coole Aktion.
Danke.
Muss man ja auch was
sagen. Nee, ist auch cool, weil wir auch, ich bin auch immer noch Kontakt über Instagram zum Beispiel mit 2, 3 Vereinen, die jetzt zum Beispiel das Vereinsheim neu gestaltet haben oder wieder aufgebaut haben oder 3, 4 Leute einfach noch einstellen konnten, die Jugendspielern ja helfen können, unterstützen können. Schon 2 Einladungen bekommen, dass wenn Corona vorbei ist, dass man mal vorbeischaut. Das ist schon cool dann zu sehen und wenn das dann Nachdruck dann auch vermittelt an andere Leute, das zu tun, ist das mega cool und auch schön zu sehen, dass man mit kleinen Beträgen, ein paar tausend Euro, Vereine einfach extrem unterstützen und helfen kann. Und dann ist die Sache schon für mich okay.
Gerade natürlich bei Amateurvereinen, die ja jetzt wirklich überhaupt keine Einnahme haben, dadurch, dass ja wirklich alles da ausfällt. Ne?
Ja, absolut. Und ich sehe es auch bei meinen Heimatvereinen, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin, bei denen ich gespielt habe, auch die haben Probleme. Auch die, weiß nicht, wollten vielleicht Kunstrasen bauen, können es nicht, weil einfach ein paar tausend Euro fehlen. Und wenn du solche Leute unterstützen kannst, super.
Auch kleiner Funfact, wo wir jetzt gerade nochmal Heimat angesprochen haben. 10 Minuten östlich von Friedrichshafen liegt Tettnang.
Ja.
Ist richtig, ne?
Das ist richtig, ja.
Weißt du, warum ich das erwähne? Da kommt nämlich der Hopfen her, den hier die Fiegebrauerei nutzt.
So. Ja, du warst, und da fragst du dich noch.
Warst schon immer Bochumer Junge durch und durch.
Starke, das ist gut.
Grüße an die Fiegekollegen.
Ja. Apropos Heimat, da haben wir uns auch noch haben wir eine schöne Anekdote. Deine Mutter ist auf jeden Fall auch bei Instagram aktiv.
Ja.
Schwiegermutter, ja. Glaube ich auch.
Auch, ja.
Und da Shoutout an die beiden. Wir freuen uns immer sehr, wenn die uns in die DMs sliden, wie man so schön sagt
heute. Ja, die kommentieren und sind da fleißig unterwegs.
Genau. Schön war letztens, als wir hier irgendwie minus 15 Grad hatten und du natürlich wieder mit kurzer Hose beim Training warst.
Ja.
Hat Mama Zoller direkt bei Instagram geschrieben, hier der Zolli, der immer mit den kurzen Buchsen.
Ja, kriege ich immer Ärger. Wenn ich anrufe.
Aber sie hat gesagt, solange es so gut läuft und der Lauf anhält, ist das okay. Und
ja, absolut.
Wir haben auch gesagt, wir passen auf dich
auf.
Ja,
muss dazu sagen, meine Mutter hat mich schon damals echt auch unterstützt. Einfach. Meine Familie war einfach auch immer fester Bestandteil für mich. Viel gefahren auch. Meine Mutter ist viel mit dem Auto gefahren, viele Spiele gesehen. Ist auch nicht selbstverständlich, dass zu jedem Spiel, weiß ich nicht, nach Stuttgart oder nach Osnabrück, ich werde das nicht vergessen, dass meine Familie von 17 Heimspielen bei Osnabrück oder sind mehr, 19 Heimspiele in Osnabrück, glaube ich, 17 Heimspiele geschaut haben. Das sind von uns 700 Kilometer. Ja. So, und das ist für mich einfach super, die Unterstützung zu haben. Und es war früher einfach extrem wichtig, weil wenn du das, da wo ich herkomme, nicht hast, diese Unterstützung von der Familie, dann ist es einfach maximal schwer, das zu schaffen, weil du einfach von da auch nicht wegkommst. So, und deswegen ist viel kommentieren, ist cool, ist schön zu sehen, einfach, dass man Unterstützung erfährt. Ja, klar.
Auf jeden Fall.
Ja, wir sind schon ziemlich weit, ne?
Ja, ich sehe auch gerade. Also, man kommt in die Crunch-Time, sagt man beim Fußball eigentlich gar nicht, ne? Aber ja, egal. Ein paar Minuten haben wir noch. Zolli, du hast uns was mitgebracht.
Ja.
Ja, ist heute schon Weihnachten?
Ja, den kenn ich gar nicht.
Hast du dir verstanden?
Nee, wer war das? Mach nochmal.
Ja, ist heute schon Weihnachten?
Boah.
Hast du heute schon genannt den Namen?
Habe ich heute schon genannt?
Ja. Hier bei uns aus der Mannschaft. Einmal spiele ich es nur ab.
Ja, ist heute schon Weihnachten?
Gambo natürlich.
Ja, klar. Ja,
mein Gott, ey.
Ah.
Ich habe euch was mitgebracht, ja, als Geschenk.
Das ist sehr nett von dir.
Das sind meine ersten Fußballschuhe, als ich Profi wurde beim KSC.
Welche Schuhgröße hast du? Die sehen sehr klein aus.
Das ist Größe 42.
Okay. Sind die Füße noch gewachsen seitdem?
Die Füße sind immer schon so geblieben. Und das sind die Schuhe, die ich immer, wenn ich irgendwo hinwechsel, immer mit dabei habe.
Ja, wow.
Und die schenkst du uns.
Also muss ich eigentlich immer hier bleiben.
Ja, dann bleibst du. Also okay. Du bist immer herzlich willkommen.
Nee, wie gesagt, so, das sind die ersten Schuhe, die ich damals beim KSC einfach getragen habe. Die habe ich. Ich habe die nochmal. Ich habe die zweimal.
Der hat jetzt keiner gehört.
Aber, ja, wie gesagt, mit denen bin ich Profi geworden. Und die bedeuten mir schon was. Die sind schon, die gibt es auch nicht mehr. Zu kaufen.
Sieht sehr gut aus.
Cool, die schenke ich euch.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Also die Idee ist natürlich, dass wir werden ja verschiedene Gäste haben in den nächsten Jahrzehnten hier, VfL-Podcast, mal ein bisschen hochgegriffen. Und wenn uns die Gesprächspartner ein kleines Mitbringsel da lassen, dann ist das natürlich super. Und das ist ja ein Weltklasse-Start hier. Vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne.
Genau. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eine Frage übrig, die ein bisschen knifflig sein könnte.
Bin gespannt.
Aber was hat es denn mit deinem Torjubel auf sich?
Also es weiß keiner. Ich weiß
aber
das
du.
Auch. Ja, ich weiß das. Laura weiß das auch. Als ich damals hierher gewechselt bin, Laura hat einfach auch die Phase mitbekommen, als ich in Köln war. Und das war eigentlich auch immer ein Auf und Ab. Und dann die Phase, als ich dann das halbe Jahr eben in Köln keine große Rolle gespielt habe, war das schwer für mich, war nicht einfach. Und als ich damals hierher gewechselt bin, haben wir einfach das gut gemeistert und echt gut hinbekommen und auch mit der Fahrerei und dass wir uns wenig sehen und so. Und der Jubel, der hat schon was mit ihr zu tun, sie weiß das auch und ist auch cool, dass sie mich auch immer unterstützt und immer mit dabei ist und auch gerne auch hier im Stadion ist, auch hier in Bochum und auch oft schon da war. Und immer wenn sie da war, haben wir auch gewonnen, tatsächlich.
Vielleicht können wir die irgendwie
noch hier vielleicht mal können wir die in den Staff noch aufnehmen
oder so.
Nee, wie gesagt, so hat schon was mit dir zu tun so und ich bin sehr, sehr happy, dass das auch Laura mich extrem unterstützt und irgendwann vielleicht kommt's raus, vielleicht auch nicht. Aber ist schon was mit ihr, ja.
Beim nächsten Podcast.
Beim nächsten von Podcast.
Dir. Genau, wir haben
in der zweiten Halbzeit
quasi. Genau, kommst du mal vorbei. Denn wir haben ja natürlich noch diverse Themen hier auf dem Zettel stehen. Das packen wir heute nicht mehr, denn wir haben die Halbzeit eigentlich schon voll gemacht.
Genau.
Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Feedback, Rückmeldungen, wen ihr auch gerne mal als Gast hier haben wollt, könnt ihr uns natürlich immer an podcast@vfl-bochum.de schicken. Also wenn ihr da was habt, immer her damit.
Wir oder über alles. Unsere sozialen Medien natürlich auch
oder gerne. Natürlich kommentieren, wir werden das natürlich auch überall schön verbreiten hier.
Genau. Dann war das der Abpfiff für unseren ersten Mein VfL Podcast. Zolli, herzlichen Dank.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe zu sagen, hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, dass das gut wird.
Danke, danke.
Auch auf Strecke. Und ich bin sicher, dass ich zur zweiten Halbzeit nochmal vorbeischaue.
Ja, super, das hoffen wir gerne.
Vielen Dank.
Super, danke.
Danke, ciao.
Ciao.